Hallo Leute, wir haben heute Katrin zu Gast. Katrin hatte Krebs auch parallel zu ihrer Schwangerschaft und sie erzählt uns heute ihre Geschichte.
Genau, es geht darum, jetzt nicht irgendeine Leidensgeschichte oder so zu erzählen, sondern zu zeigen, wie man auch in sehr, sehr, sehr schweren Zeiten ein sehr positives Mindset und ein sehr freudiges Lebensgefühl sich erhalten kann.
Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris Halb 12 und Joyce Ilk.
Ja gut, it is what it is. Das haben wir dann original. Ne?
Ja, also wir müssen den Einstieg jetzt nochmal machen, weil Marc hat es vergessen, das Mikro von Katrin einzustecken.
Danke dafür.
Na jetzt, guck mal, jetzt, das ist aber jetzt auch gemein, jetzt disst ihr ihn wieder ja, so ein bisschen. Nee, das ja, ist aber, ja. Nee, aber muss man das in der Kamera machen?
Och Chris, jetzt.
Also wirklich.
Du disst mich einfach permanent in der Kamera. Ist ja direkt am Anfang aufgefallen. Genau. Also nochmal genau. Katrin und ich, wir kennen uns schon ja eigentlich voll viele Jahre, ich weiß gar nicht, 10
ja, auf jeden
oder
Fall.
So. Und genau, du bist auch Schauspielerin, aber wir kennen uns auch so über gemeinsame Freunde und Bekannte. Und ich habe dann irgendwann über Instagram eben mitbekommen, dass du Krebs hast oder hattest. Und ich weiß gar nicht mehr wann, aber ich fand es in dem Moment direkt total inspirierend und voll cool, dass du erstens damit so öffentlich auch so umgehen kannst, also diese Verletzbarkeit auch zu zeigen, so Sachen, die vielleicht manche Leute ja niemals öffentlich sagen würden, und zum anderen auch wirklich die Art, wie du damit umgegangen bist, weil das hatte immer noch, also ich habe immer noch dieses Funkeln in deinen Augen gesehen und diese Lebensfreude, und ich fand das so inspirierend und habe deswegen auch zu Chris gesagt, ich hätte dich einfach super gerne im Podcast als Gast, weil ich das Gefühl habe, dass das super vielen Menschen was mit auf den Weg geben kann und deine Geschichte eben auch super berührend ist.
Ja, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf.
Ja, voll gerne.
Und dass, dass ich meine Geschichte erzählen darf. Ja, ich bin tatsächlich also letztes Jahr damit das erste Mal quasi online gegangen. Aber ich bin bereits seit 2017 schon das erste Mal am Brustkrebs erkrankt. Und damals habe ich das mehr oder weniger für mich behalten. Also es wussten ganz wenige. Mein Agent wusste es damals und meine Familie und die engsten Freunde. Aber ansonsten, ich weiß nicht, ich war halt auch einfach nicht bereit, das zu teilen, öffentlich zu machen, weil ich war damals 34. Und diese Krankheit, wie soll ich denn das sagen, hat mich verletzbar gemacht. Ja. Und ich habe mich geschämt, irgendwie außen verletzbar zu sein oder jetzt anders zu sein. Mhm. Kommt auch noch dazu, dass ich halt noch nie Erfahrung hatte mit Krebs. Ich bin die Erste in meiner Familie, es ist nicht ein vererbbarer Krebs gewesen. Ich hatte noch nie einen Kontakt, Freunde, Familie oder irgendjemanden, Bekannte, die an Krebs erkrankt sind. Mhm. Und da wusste ich halt einfach auch nicht, wie ich damit umgehen sollte.
Ich meine, das erschlägt einen ja wahrscheinlich auch erstmal, ne?
Also, total. Es war einfach für mich immer noch zu jung.
Ja.
Und dann habe ich dann zum Beispiel während der Krebstherapie, während der Chemotherapie sowas Neues ausprobiert, so eine Studie mit so einer Kühlhaube. Das ist wie so ein Helm, den man halt aufzieht, und dann wird die Kopfhaut während der ganzen Chemotherapie auf 4 Grad runtergekühlt, dass man die Haare nicht verliert.
Mhm. Und hat das funktioniert?
Erstaunlicherweise schon, also, aber da, wo der Helm quasi nicht richtig aufgedrückt ist, so hier und in dem Bereich, sind die dann ausgefallen, aber ich habe dann immer Hüte getragen oder Cappies und...
Das heißt aber, so jemand, dem du es nicht erzählt hast, der hätte das gar nicht gemerkt,
nee. Dass
du gerade eine Chemotherapie machst, auch dass du nicht, also warst jetzt auch nicht nach außen hin schlapp oder kraftlos oder...
Auch da nicht, ich weiß nicht, schon bei der allerersten Erkrankung hatte ich so eine unglaubliche Kämpferenergie. Und vielleicht war es auch so, ich will nicht, dass jemand sieht, dass ich krank bin. Ich habe ganz viel Sport gemacht, ich habe meine Ernährung umgestellt, ich habe ganz viel Achtsamkeitsübungen gemacht, mein Mindset umgestellt. Und also ich selber hätte jetzt nicht mehr gedacht, dass ich eine Chemotherapie mache. Klar hat man Nebenwirkungen, aber das ist bei mir alles so überflogen, so mehr oder weniger, dass ich das nicht so richtig wahrgenommen habe oder nicht wahrnehmen wollte und mein Körper extrem stark war.
Das ist ja krass, weil auf der einen Seite hast du irgendwie aus dieser ich möchte nicht zeigen, dass ich krank bin, hast du aber da schon eigentlich was Positives gemacht, hast deinen Körper gesund ernährt, hast einfach ja deinem Körper dann voll viel Gutes gegeben oder auch, wie du sagst, Mindset und Achtsamkeit und so, dann hat es dich eigentlich ich will das nach außen nicht zeigen, hat dich aber motiviert, an deinem Innern voll zu arbeiten. Mhm. Ne?
Ja, genau. Ja, stimmt. Ja, aber ich weiß auch nicht, woher diese Energie kam, weil während der Chemotherapie damals war ich auf jeden Fall die Jüngste in der Praxis, wo ich die Chemotherapie hatte. Und was mich schon damals extrem gestört hat, war, das war immer wie so ein, damals hatte ich 16 Mal Chemotherapie, 4 Zyklen alle 3 Wochen und dann 12 Zyklen jede Woche. Mhm. Also es ging über einen Zeitraum von 6-7 Monaten. Und dann saß man da in dem Kreis mit den Frauen, irgendwann kannte man sich, weil man jede Woche immer zur selben Zeit da saß. Und das war dann irgendwann so ein Jammerverein. So, also viele, die dann erzählt haben, ach, das ist ja alles so schlimm und dann hatte ich das und dann habe ich mich übergeben und haben halt alles so ihr Leid, weil dann hatten sie ja jemanden Gleichgesinnten und damit kam ich nicht klar. Da habe ich dann quasi immer so...
Das hatte ich eher runtergezogen.
Genau, Kopfhörer, habe dann selber Meditationen gehört oder Musik oder was mir gut tut, weil ich gemerkt habe, okay, wenn ich mich darauf einlasse, wenn ich selber anfange zu jammern, bringt mich ja nicht weiter. Mhm. Klar, vielleicht kriege ich da...
Hängt man an diesen negativen Sachen so auch fest vielleicht?
Also vielleicht kriege ich da Anerkennung. Oh, ja. Du Arme, du machst keine Chemotherapie, das wollte ich ja eh nicht.
Ja.
Hattest du dieses Mindset-Thema auch schon vorher so einigermaßen in dir drin oder ist das durch die Krankheit erst gekommen?
Ich war schon immer ein sehr positiver Mensch und wollte schon immer irgendwas verändern im Leben. Meine Mutter hat immer früher gesagt, ich war halt immer so für Gerechtigkeit, war halt Klassensprecherin und wollte mich immer für alles einsetzen und habe auch schon damals auf jeden Fall eher die positiven Dinge im Leben gesehen als die negativen. Und als diese Erkrankung kam, klar kam dann auf einmal auch ganz am Anfang so Sachen so, warum ich, was will mir die Krankheit erzählen?
Aber das ist ja auch schon ein aktiver Part, zu fragen, was will mir die Krankheit erzählen?
Ja.
So, weil das ist ja was anderes, als zu sagen, ja, ich bin jetzt das Opfer der Krankheit.
Ja, stimmt. Finde ich,
das ist ja, das ist
das
ja
ist
immer,
fast so intuitiv alles
genau,
so.
Ja, ja, das war eher intuitiv. So, weil ich mich gefragt habe, es hatte ja sonst noch keiner gehabt in unserer Familie.
Ja.
Klar habe ich mich gefragt, okay, was habe ich falsch gemacht? Oder was kann ich jetzt besser machen?
Ja, oder diese Frage, was kann mir die Krankheit erzählen, beinhaltet ja eigentlich, wie kann ich daran wachsen?
Mhm.
So, und das ist ja ein ganz anderer Impuls. Also.
Ja, stimmt. Ja, und der Impuls war dann natürlich noch, also ich hatte davor schon, bevor ich die Krankheit bekommen habe, schon einiges in meinem Leben geändert. Aber ich glaube, das ist auch so im Alter, also wenn man so 30 wird, man ist auf einmal nachhaltiger, man ernährt sich gesünder. Also ich war dann schon auf vegetarische Ernährung oder habe Sojamilch getrunken anstatt richtige Kuhmilch. Also ich habe natürlich ab und zu, also ich esse immer noch Fisch oder ein gutes Steak, also ich war jetzt nicht komplett vegetarisch, aber ich habe komplett auf so...
Das heißt auch so Flexitarier oder so, ne?
Genau, ich habe halt nicht mehr so abgepackte Wurst gegessen, weil ich bin, also...
Du bist einfach bewusster geworden,
genau.
Was du in deinen Körper reinführst.
Genau.
Ja.
Mehr auf mich geachtet, auf eine gesunde Ernährung.
Ja.
Ja, und aber trotzdem mit der Krebserkrankung habe ich dann mich parallel informiert, okay, was kann ich meinem Körper während der Chemotherapie Gutes tun? Welche Nährstoffe brauche ich? Ich habe ein großes Blutbild machen lassen und mit sowas habe ich mich vorher halt auch nie beschäftigt. Was fehlen für Vitamine? Was braucht mein Körper an Mineralstoffen? Und habe das alles versucht mit entweder Nahrungsergänzungsmitteln noch meinem Körper, also zumindest mein Immunsystem zu pushen, dass einfach die Chemie verträgt.
Ich finde das so krass, weil auch so aus meinem Umfeld, wenn jemand Krebs hatte oder so, dass Ärzte oder in Krankenhäusern wurde nie sowas wie Ernährung oder so, was man dem Körper auch noch Gutes parallel zufügen kann, wurde irgendwie nie thematisiert. Also das hat mich total gewundert, weil ich
ja, stimmt. Ja.
Weil ich meine, so eine Chemotherapie.
Ja, allein schon das Krankenhausessen. Ja. Das müsste auch gesundes Essen
das
sein.
Das wundert mich auch mal, was in Krankenhäusern
steht dann da irgendein Nachtisch rum, ein Pudding oder so. Ja, mag ja sein, dass.
Ich meine, ein bisschen kann, Freude soll man auch beim Essen
ja, haben. Ja, genau, aber das ist aber trotzdem was anderes, als wenn das generell dabei ist, als wenn sich jemand sagt, so, ich gönne mir jetzt was und esse jetzt bewusst.
Grundsätzlich müsste
so,
da
es müsste ein ganz anderes Bewusstsein dafür herrschen, glaube ich.
Voll. Aber cool, dass du das dann von dir aus quasi so gemacht hast, was ja viele eben nicht machen. Ja.
Genau, aber bei der ersten Erkrankung, jetzt fällt mir gerade so ein, war ich extrem auch so fixiert herauszufinden, wie entsteht so Krebszellen. Ich hatte einen hormonell bedingten, was kann ich dagegen tun? Ich wollte alles genauestens wissen, was ich da habe, was für Chemie ich kriege, was ich tun kann, wie so der Körper funktioniert, und hatte da so eine Art Wissbegier, so eine Lust, alles zu erlernen und zu verstehen und mich zu verstehen und diese Krankheit zu verstehen.
Was heißt das hormonell?
Also hormonell ist, dass mein Krebs durch meine weiblichen Hormone quasi ausgelöst wurde. Und dann zu erfahren, dass in Schweinefleisch Fleisch zum Beispiel extrem viele Hormone sind, weil die halt komplett da hochgepusht werden, die Schweine. Und dass man durch die Ernährung so viele schlechte Dinge halt auch in den Körper aufnehmen kann.
Pille oder so auch.
Oder die, ja, die Pille, genau. Ja. Und letztes Jahr ist die Krankheit wiedergekommen.
Also die war zwischendurch, war die da, also du hast dann mit dieser ersten Chemophase, warst du dann wirklich geheilt? Mhm. Also wie lange hatte das gedauert? So ein Jahr vielleicht?
Also fast 5 Jahre. Also man sagte mal, nach 5 Jahren ist man krebsfrei.
Ah, okay, also vorher sagt man das noch gar nicht. Mm-mm. Aber das heißt so, diese Chemotherapie und das alles, wo es dir, ne, das war so ein halbes Jahr, ja. Und danach war dann erstmal für dich Ruhe, so in Anführungszeichen.
Genau,
ne?
Dann gilt man aus Ärztesicht geheilt, wenn man halt diese ganzen Therapien macht und man halt kein Tumorgewebe oder Tumorzellen mehr erkennt. Mhm. Ist man geheilt?
Nach 5 Jahren, wo man keine mehr hatte.
Genau, direkt danach sagt man, ist man erstmal krebsfrei, und so nach 5 Jahren gilt man dann als quasi geheilt.
Ah ja, okay.
So offiziell.
Wie oft wurde das dann untersucht? In welchen Abständen?
Alle 3 Monate kriegt man Nachsorge in den ersten 3 Jahren, und danach ist es alle 6 Monate.
Okay.
Genau.
Und dann in der ganzen Zeit bist du aber nie damit auch an die Öffentlichkeit gegangen, ne? Mm-mm. Also auch das nicht, als du quasi geheilt warst oder so, gar nicht, ne?
Ich habe das niemandem gesagt, und das war für mich dann so abgeschlossen, das Thema. Aber ich habe mich, ich war vorher immer so, ja, ein sehr spontaner Mensch, war auf jeder Party oder bin einfach im Januar, ich habe noch parallel als Reiseleiterin gearbeitet in Paris für so ein Unternehmen und bin immer Silvester in Paris gewesen, und dann habe ich immer versucht, so viel Geld wie möglich zu verdienen. Und im Januar, wenn ich wieder zurück war, am 1. oder 2., habe ich einen Flug gebucht, meinen Rucksack gepackt und bin in irgendein Land geflogen, ohne die erste Unterkunft zu buchen und einfach
alleine auch.
Alleine immer die Welt entdecken, immer spontan und ohne irgendwelche Risiken oder Gefahren. Mhm. Und dann war die Krankheit da und plötzlich wollte ich Sicherheit. Ich habe mich fest anstellen lassen. Ich, als Schauspielerin ist man freiberuflich, weil ich dachte so, boah, ich muss ja irgendwie krankenversichert sein, ich muss ja Rentenversicherung einzahlen, und bin plötzlich da komplett in so ein, weiß auch nicht, so ein sicheres Leben. Habe damals kurz vor der Krebserkrankung meinen Freund kennengelernt, wollte dann halt auch wirklich so, wir ziehen zusammen, wollte auf jeden Fall auf einmal so ein stabiles Leben haben. Und ich denke so, hä?
Das hat sich aber dann auch gut angefühlt, alles so.
Es hat sich gut angefühlt, weil ich dachte, okay, falls es irgendwann wiederkommt, dann bin ich ja zumindest dann krankenversichert. Weil klar, man ist krankenversichert als freiberuflich, aber ich habe zum Beispiel kein Krankengeld bekommen.
Ja, okay.
Konnte ein Jahr lang nicht arbeiten. Und das macht ja auch irgendwas mit einem. Und dann, als die Krankheit letztes Jahr wiederkam, habe ich gedacht, so, was hast du eigentlich gemacht in den letzten 4 Jahren? Wie dumm bist du eigentlich? Weil richtig gelebt habe ich nicht. Ich habe dann jeden Tag auf die Arbeit gegangen und habe dann halt immer nur so Sicherheit, aber war trotzdem irgendwann in diesem Hamsterrad.
Weil vorher hast du immer ja die Sachen gemacht, die dich glücklich machen mit Reisen und ich weiß nicht was.
Genau, und plötzlich war ich fest angestellt, also nicht mehr flexibel einfach irgendwo hinfliegen. Man muss einen Urlaub, einen Antrag und sowas stellen, kannte ich halt vorher nicht so. Ne? Und das war richtig komisch, weil als die Krankheit wiederkam, war auf jeden Fall der blödeste Zeitpunkt in meinem Leben, weil ich gerade eine schöne Botschaft bekommen habe, dass ich schwanger bin.
Ja.
Und
du hattest, ich habe das gelesen auf Instagram, dass das am selben Tag war, wo du erfahren hast, dass du schwanger bist und dass der Krebs wieder da ist.
Ja.
Was hast du zuerst erfahren?
Also ich wusste erst die Schwangerschaft.
Okay.
Und für quasi so einen Schnelltest gemacht. Da wusste ich aber, der Termin beim Frauenarzt, wo man dann den Mutterpass bekommt und alles so offiziell ist und erste Ultraschall, das war vormittags. Und ich hatte aber schon vorher Kontakt aufgenommen mit dem Brustzentrum, wo ich schwanger war, weil ich schon irgendwie ein komisches Gefühl hatte, dass ich so dachte, eventuell der Krebs ist zurück. Aber die Ärzte haben mich nicht für voll genommen.
Ach krass.
Also ich habe, es ist eh immer schwierig, wenn man hormonellen Krebs hatte, schwanger zu werden. Man muss das abklären mit Onkologen und mit anderen Ärzten. Das haben wir alles gemacht. Und ich habe mich dann November 2021 boostern lassen, also die dritte Impfung für Covid. Und dann sind meine Lymphknoten so angeschwollen und dann, das ist wohl typisch so. Und deswegen haben alle Ärzte gesagt, ja, das ist normal, die Lymphknoten, blalala. Und man hat das auch Ultraschall gemacht und nichts gesehen, hat gesagt, okay, du bist krebsfrei, das ist wahrscheinlich von der Impfung. Und trotzdem hatte ich ein ungutes Gefühl und habe gesagt, so, nee, ich brauche ein MRT, weil wir planen eine Schwangerschaft und das wäre ja bescheuert, wenn ich vorher Krebs hätte und dann schwanger werde, weil das ist ein Todesurteil. Und dann habe ich letztes Jahr im Januar ein MRT machen lassen und das wurde falsch ausgewertet.
Ach, boah, wie krass.
Ja, ja.
Was heißt falsch ausgewertet?
Also man hat das alles untersucht und hat halt gesagt, dass dieser geschwollene Lymphknoten, der mir so wehtat, also kein Lymphödem ist, also nicht befallen von Krebszellen. Also haben mir quasi das grüne Licht gegeben, dass ich krebsfrei bin.
Krass. Ach, und der also, neue Krebs, der sitzt jetzt in den Lymphknoten? Oder?
Der war dann schon in den Lymphknoten.
Okay.
Und eigentlich hätten die den Krebs, also eigentlich hätte man das alles sehen müssen. Und dann haben wir von denen quasi das grüne Licht bekommen, dass der Krebs nicht zurück ist, weil ein MRT ist dazu da, mit so einem Kontrastmittel sieht man diese bösartigen Zellen. Man sieht das in der Struktur dann. Genau, und dann war Februar, also war das im Januar und ich habe so eine Antihormontherapie gemacht. Das ist typisch bei einem hormonellen Brustkrebs, dass du direkt nach Therapie, also nach der Chemotherapie, so Antihormone nimmst, quasi in die Wechseljahre geschossen wirst. Und damit kann man nicht schwanger werden, weil dann wird halt quasi die ganzen normalen Hormone flachgelegt. Und dann habe ich die abgesetzt und gesagt, okay, wir versuchen es. Und bin, ja, dummerweise oder glücklicherweise direkt schwanger geworden, erster Versuch. Wie das manchmal so ist. Als ich dann im April schon selber einen Test gemacht habe, habe ich mich beim Brustzentrum gemeldet, habe gesagt, wir müssen da irgendwas, also ich glaube, ich bin schwanger. Also es hat einen Schnelltest ergeben und ich brauche unbedingt, dass jemand sich meinen Lymphknoten anguckt.
Also weil du immer noch irgendwie das Gefühl hattest, da ist stimmt was nicht.
Weil ich wusste, ja, weil ich halt das Gefühl hatte und ich war jetzt auf einmal schwanger und ich wusste, wenn es Krebs ist, die Schwangerschaftshormone bringen mich um. Weil ich wusste, dann wird es überall streuen. Das,
ach so.
Weil die noch on top kommen, oder?
Genau, weil der Krebs, also das Futter für meinen Krebs sind weibliche Hormone. Und durch die Schwangerschaft hat man extrem viele Hormone.
Ach so, krass. Okay.
Und ich wusste, dieser Lymphknoten, seitdem ich schwanger, also da hatte ich noch keinen Test gemacht, ist schon meine Brust geschwollen, extrem. Und da, also mir hat 2017 schon die Brust abgenommen. Also die Betroffene damals, aber
2017.
Hat aber direkt so einen Aufbau gemacht. Also ich hatte meine Haut, meinen Nippel und hatte dann quasi so ein Silikon drunter. Und dennoch ist der Nippel geschwollen. Und dennoch hatte ich hier überall Knoten, direkt als ich schwanger war. Das heißt ja, irgendwo muss noch Gewebe übrig geblieben sein. Die haben nicht sauber operiert. Und deswegen wollte ich das einfach kontrolliert haben.
Voll gut, dass du da so hinterher warst.
War echt gut und dann war ich halt da im Brustzentrum und dann haben die halt diesen Ultraschall gemacht und haben gesagt, das sieht so nicht danach aus und haben halt gemeint, ich soll, dann habe ich denen gesagt, ich habe im Januar ein MRT machen lassen, dann haben die gemeint, okay, wir treffen uns nochmal, komm nochmal wieder und das war halt genau an dem Tag, wo ich den Mutterpass bekommen habe, 3 Tage später sollte ich nochmal wiederkommen mit den Aufnahmen vom MRT. Und in den Aufnahmen vom MRT hat man den Krebs gesehen und die betroffenen Lymphknoten. Und dann haben die das gestanzt, so eine Biopsie gemacht mit so einem Schnelltest. Und dann war es halt direkt am selben Tag morgens, du bist Mama und nachmittags, du stirbst.
Das ist ja so fast der krasseste Kontrast, ne? Also wirklich so dieses Wunder, dass man schwanger ist und dann das dagegen. Das macht mir total Gänsehaut und das ist auch irgendwie... So, dass man das so am gleichen Tag erfährt.
Das war, das war einfach total, also total crazy.
Und wie bist du dann in dem Moment? Also wie war das dann für dich? Das war dann ja wahrscheinlich was komplett anderes als noch bei der ersten Diagnose, die du 2017 bekommen hattest.
Also es war auf jeden Fall viel heftiger. glaube, die erste Diagnose ist erstmal das erste Mal zu realisieren, okay, ich habe eine Krankheit, die mich umbringen möchte. Es ist wirklich, wie man das immer so in den Medien hört, es ist wie so, irgendwas stürzt da ein. Mhm. Da kommt auf einmal so eine Angst oder so ein Gefühl, was ich vorher nicht kannte. Dieses Gefühl habe ich aber gut verdrängt. Mhm. Aber da war das auf einmal
so. Also beim ersten Mal meinst du, hast du das gut verdrängt?
Genau, da war dieses Gefühl am Anfang da, dieses Machtlose, man weiß auf einmal nicht, was einem geschieht. Ich bin da hingegangen, habe mich da untersuchen lassen, die haben eine Stanze gemacht, ich bin unten in der Cafeteria, habe einen Kuchen gegessen, bin eine halbe Stunde später und geht dann, weil es hieß ja, wir wollen nur mal provisorisch halt schauen und dann gehst du mit so einem Ordner nach Hause, so einem Krebsordner. So. Mhm. Eigentlich gehst du nur ins Krankenhaus und isst ein Stück Kuchen und dann. Krass. Genau, und letztes Jahr war das halt, der Arzt hat an dem Tag gesagt, so, ja, stellen Sie sich darauf ein, dass wir das Kind nicht behalten werden, dass wir uns jetzt auf Sie konzentrieren. Und das war halt am ersten Tag so, also vormittags, wow, wir sind schwanger, irgendein Kind. Und nachmittags, okay, wir müssen das Kind tot machen, so, krass, damit ich lebe.
Mega heftig. Ich glaube, wir haben es den Zuhörern noch nicht gesagt, dass dein Kind aber ja mittlerweile auf der Welt ist und es dem gut geht. Mhm. Weil ich finde immer klar, man kann das jetzt irgendwie dramatisch aufbauschen, aber so viele kriegen ja jetzt vielleicht auch die Angst, was ist mit diesem Kind passiert. Also. Und ich finde es voll, also ne, ich bin dann immer gern jemand, ich nehme gern den Schrecken schon so ein bisschen, wenn man weiß, wie es ausgegangen ist, so, wenn das für dich okay ist,
ja, dass
ich das jetzt so sage, weil dann weiß man schon, egal wie dramatisch das jetzt ist, was du erzählst, dieses Kind ist da und dem geht's gut.
Ne? Ja, die ist total süß und voller Lebensfreude und
voll schön.
Ja, also auf jeden Fall war das ein heftiger Moment.
Hattest du da, die Ärzte haben dann ja immer so Wahrscheinlichkeiten, ne? Haben die da irgendwie was gesagt, wie die Wahrscheinlichkeit ist? Keine Ahnung, dass das Kind das überlebt oder so. Oder das Risiko für dich dann zu groß, also, ne?
Naja, scheinbar haben die dir dazu geraten, dass es...
Oder was haben die dir empfohlen?
Also ich war damals mit einer Freundin da gewesen, weil man manchmal selber nicht mehr denken kann bei so einer Diagnose. Und er hat gesagt, wir haben bereits Erfahrungen gemacht mit Frauen während der Schwangerschaft, diese Therapie durchzuführen. Allerdings war das ab dem 5. oder 6. Monat Schwangerschaft, dass die Kinder dann nur noch 1 oder 2 Zyklen, die haben das noch nie gehabt.
Die sind dann schon so ausgereift und stark, die Kinder.
Genau, zur Diagnose war es 8. Woche.
Und es war auch klar, dass du dann direkt anfangen musst, ne?
Es war klar, dass es so schnell wie möglich anfangen muss, weil... Laut dem Arzt wären schon einige Lymphknoten betroffen, aber die meinten so, ich habe 4 oder 5 Metastasen. Und wenn es im Lymphsystem ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es schon in den Organen ist oder im Gehirn oder in den Knochen. Das ist immer, wo Brustkrebs hinstreut. Und dann kann man nicht mehr geheilt werden. Man kann dann nur noch sich am Leben erhalten, wenn es halt in die Organe, Knochen oder ins Gehirn streut, aber man kann nicht mehr geheilt werden. Und dadurch, weil ich auch schwanger war, konnte man nicht die Untersuchung machen, um zu sehen, wo ist es denn jetzt noch hingestreut.
Ach so.
Und also es gibt immer erstmal die Diagnose, dann gibt es eine Tumorkonferenz, da sitzen mehrere Ärzte miteinander zusammen und auch der Chefarzt von der jeweiligen Klinik. Und da sitzen dann der Chefarzt von der Klinik, der die Chemotherapie macht, der die Bestrahlung macht und jeder einzelne Fall wird dann individuell diskutiert. Und ich hatte Glück, ich war in Hohenlind und da sind sehr viele Frauen. Und dann war halt nach 2 Wochen nach dieser Tumorkonferenz, haben die mich dann wieder bestellt und haben gesagt, okay, wir wollen das mit dir besprechen, wie wir mit dir vorgehen. Und dann haben die gesagt, egal wie, wir machen das mit Kind. Wir wollen das jetzt einfach mal ausprobieren. Wir können Ihnen keine Garantie geben, ob es die Kleine schafft.
Weil es ist ja so dieses Jahr, wir wollen es mal ausprobieren.
Wir wollen es ausprobieren für das Kleine, aber wir machen alles so wie auch ohne Kind. Mhm. Was wir halt nicht machen können, sind die Tests, wenn ich damit einverstanden bin. Aber die haben gesagt, selbst wenn sie schon Metastasenorgan hätten, würden wir dennoch erstmal mit der Chemotherapie beginnen. Mhm. Weil die Chemotherapie zerstört ja, also wenn man Glück hat, zerstört es die Metastasen oder die Krebszellen vor der Operation. Und Und naja, war so, ja klar, machen wir. Und dann habe ich halt mit meinem Mann so besprochen, okay, egal wie, was die Ärzte sagen, wir vertrauen denen. Und egal was ist, egal wie weit die Schwangerschaft fortgeschritten sein wird und meine Muttergefühle immer größer werden und ich dann vielleicht nicht mehr rational denke, immer Mama first. Also egal was, wenn ich was einnehmen muss, was das Kind schädigen könnte, machen wir das. Also dass ich da mit meinem Mann auf jeden Fall auf einer Wellenlänge bin, bevor halt ich dann nicht mehr rational denken kann.
Ja, 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 weil im Endeffekt, wenn du nicht gewesen wärst, dann wäre auch das Kind nicht mehr gewesen am Ende, ne?
Ja, oder so Worst Case ist, dass ich dann sage, okay, ich nehme die letzten Chemozyklen nicht mehr, mir geht's nicht dabei gut,
ja.
Das Kind wird geboren und dann erlebe ich seinen ersten Geburtstag nicht mehr. Es ist niemandem geholfen, meinem Mann nicht oder dem Kind nicht, dass es keine Mama hat. So.
Ja, ja. Mhm.
Klar wissen wir jetzt immer noch nicht, wie es ausgeht, aber ich hatte halt den, also das Gute ist, als ich in der Reha war, bei meiner ersten Erkrankung, war eine Frau, die erzählt hat, dass sie war Lehrerin und eine Kollegin von ihr, die war, glaube ich, im 6. oder 7. Monat schwanger, wurde Brustkrebs entdeckt und sie hat die Chemo abgelehnt, hat gesagt, okay, ich will jetzt noch die 2-3 Monate das Kind, ich will halt das normal, natürlich gebären und dann mit der Chemotherapie beginnen. Und diese 2-3 Monate haben ausgereicht, dass es überall hingestreut ist. Oh Gott, und das Kind ist gesund, klar, aber die Mutter hat es halt nicht überlebt. Und das wollte ich definitiv nicht.
Ja.
Ja. So sehr wir Eltern wir sein wollten, wie sehr ich Mutter sein wollte. Also ich, es klingt alles so unreal, wenn ich das gerade erzähle, aber es ist irgendwie, ich habe mir ein Kind gewünscht und ich weiß, das Kind war ein Wunder, weil eigentlich wäre das MRT richtig ausgewertet worden, hätten wir nicht versucht, schwanger zu werden. Und
ach so.
Das ist ja, das ist alles so, ja, so komisch.
Okay. Dass alles so gekommen ist.
Und wenn ich mir vorstelle, mein Körper hatte schon Krebs und mein Körper hat trotzdem entschieden, nee, wir geben dir jetzt ein Baby. So. Also es ist einfach, ich habe einfach realisiert, dass mein Körper einfach so eine geile Sau ist.
Ja.
Und einfach so unfassbar stark. Und als die dem Tumorboard gesagt haben, so, wir machen es mit Kind, auf einmal ist bei mir so eine Energie entfachtet, wo ich gesagt habe, so geil, ich mache eine Chemotherapie und ich werde vielleicht, wenn alles gut geht, ein gesundes Kind zur Welt bringen. Und ich habe den Bonus, dass ich schon weiß, was auf mich zukommt.
Ja.
Es war alles nicht mehr neu. Und im Vergleich, wo ich vorhin meinte, bei meiner ersten Erkrankung wollte ich alles wissen, was habe ich jetzt für eine Erkrankung, wie sind die Wahrscheinlichkeiten, wie ist die Prognose, was kann ich tun, war mir dieses Mal scheißegal. Ich wollte nicht mehr so viele Informationen haben. Mhm. Weil ich dachte einfach nur so, ich mache das, was sich gut anfühlt, ich höre in mich rein, ich habe diesmal ganz andere Sachen gemacht, ich habe meditiert, ich habe mir bildlich vorgestellt, wie so vor jeder Chemotherapie, wie so ein gelbes Licht, ich habe geatmet, mir so ein gelbes Licht vorgestellt, die so beschützend um mein kleinen Baby ist. Und als die Chemo durchlief, habe ich mir immer vorgestellt, okay, du greifst jetzt nur die kaputten Zellen an. Die gesunden Zellen bleiben. Es war total verrückt und ich habe das gespürt irgendwie, dass das was gebracht hat, weil ich hatte schon eine heftigere Nebenwirkung als bei der ersten Chemotherapie. Dann wusste ich aber nicht, ist es liegt an der Schwangerschaft oder an der Chemo. Und es war mir in dem Moment aber egal. So.
Wie bist du darauf gekommen, das so zu machen?
Ich hatte zufällig letztes Jahr eine Coaching-Ausbildung angefangen, auch weil ich einfach das Interesse gewachsen ist, mich selber halt mehr kennenzulernen. Das habe ich für mich getan, nicht für andere. Und da in der Ausbildung lernt man halt auch so verrückte Sachen wie, ich bin gar nicht mein Körper oder ich bin gar nicht meine Gedanken. Und da haben wir auch gelernt, so, dass Gedanken so viel beeinflussen. Ja. Und ich habe dann mich natürlich auch belesen und ich bin der festen Meinung, dass man selbst Heilungskräfte auch selber aktivieren kann, Heilungskräfte.
Voll, ich denke auch immer, weil jeder weiß, wenn die Psyche krank ist, kann auch der Körper krank werden.
Ja.
Und andersrum, wenn die Gedanken oder das alles, was im Kopf ist, wenn das den Körper krank machen kann, warum sollte es den Körper nicht auch gesund machen können?
Ne? Ja, und das hört
oder
man.
Oder helfen dabei, ne?
Und das hört man ja so oft. Und auf einmal habe ich das halt wirklich, ich hatte ja nichts zu verlieren. Ich meine, zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, ist es weiter gestreut oder nicht? Werde ich das überhaupt überleben oder nicht? Aber ich hatte die Möglichkeit, vielleicht Leben zu schenken.
Ja.
Und dann so, let's do it. Und irgendwie habe ich dann zu meinem Mann gesagt, so, ich habe das Bedürfnis, das öffentlich zu machen. Hm. Ich möchte davon erzählen, weil für mich war es auf einmal so was Besonderes. Jetzt erneut diese Krebstherapie und schwanger zu sein, das ist so selten. Und dann habe ich mir natürlich erstmal das Go geholt. Meine Eltern waren dagegen. Ich habe es trotzdem gemacht.
Ah, okay.
Ja.
Das Go von wo geholt?
Von meinem Mann.
Ach so,
ich das
okay.
öffentlich machen kann.
Mhm. Weil es ja euch auch irgendwo beide betrifft.
Genau. Mhm. Und egal wie es ausgeht und so, ist es halt entstanden, dass ich dann da...
Genau, weil du hast es ja schon öffentlich gemacht, bevor das Kind auf der Welt war. Mhm. So, wo du ja eben noch nicht genau wusstest, wie es ausgehen würde. Und nee. Das ist ja noch mal doppelt so stark, weißt du, oder noch mehr halt.
Hattest du da das volle Vertrauen, dass alles so funktioniert, wie du es dir wünschst?
Hatte ich das vor? Ja, also ich habe das Vertrauen nicht. Also ich habe es mir halt gewünscht.
Mhm.
Aber ich bin natürlich auch damit öffentlich gegangen, gesetzt im Fall, wenn es nicht geklappt hätte. Dass ich hatte so ein Gefühl, ich brauche das gerade, das teilen zu wollen. Ich hatte verschiedene Gedanken. Mhm. Also klar, einerseits habe ich gedacht so, okay, warum schenken die mir ein Baby, wenn ich es nicht schaffe, diese Krankheit zu überleben? Aber andererseits hatte ich dann natürlich auch diese Momente wie, krass, ich werde sterben. Aber irgendwie erfüllen die mir meinen letzten Wunsch, einmal schwanger zu sein. Also es war ein totales Wechselspiel von Gefühlen. Und klar, innerlich habe ich immer gedacht, so, ja, warum ich? Das kann doch nicht sein. Warum kommt die Krankheit ein zweites Mal? Und warum will die Krankheit jetzt meinen Körper zerstören und noch ein anderes Lebewesen, was in mir entsteht? Aber dann habe ich letztes Jahr eine junge Frau kennengelernt, 33, aus meiner Heimat, die Eli. Und sie hat einen 4-jährigen Sohn und die ist halt auch direkt nach der Geburt erkrankt an Brustkrebs und hatte direkt ein Jahr später überall Metastasen. Und ich habe sie kennengelernt auf einer, sagen wir, Healing-Reise, so eine heilende Reise für Brustkrebspatientinnen. Und Eli hat mir dann erzählt, dass sie nur noch in Monaten plant. Und ich habe gesagt, ey, komm Mädel, als ob, du bist Mama und alles wird gut und du wirst das bekämpfen und scheiß auf die Metastasen. Metastasen können zurückgehen, können auch im Wachstum einfach stehen bleiben. Man kann trotzdem noch ein langes Leben haben. Und das hat mich so zurückgeworfen. Und dann durch dieses Öffentlichmachen habe ich ganz viele Frauen auch auf Instagram kennengelernt, die ihre Geschichte geteilt haben. Auch in der Schwangerschaft, wo das Kind es nicht geschafft hat, die Chemotherapie. Also es war so ein Wechselspiel, wo ich dann dachte, so, okay.
Konntest dich mit dem Thema auch einfach nochmal anders auseinandersetzen dann, ne?
Ja, aber das ist so, auf einmal weiß man, es geht nicht gut aus. Und in meiner Naivität dachte ich so,
ach so,
das meinte ich.
Ah, das hat dich dann eher erschrocken in dem Moment.
Genau, ja. Weil Eli ist jetzt im Januar gestorben und hat halt ihren kleinen, und Eli war halt so voller Lebensfreude, wo du denkst so, ja, warum soll es ein Mensch mit voller Lebensfreude, warum soll es den treffen? Das macht doch keinen Sinn. Und das war einfach so erschreckend, dass es innerhalb von einem Jahr alles so krass zerfressen hat, ihren Körper, und sie so zerstört hat, dass sie es halt nicht geschafft hat.
Mhm.
Und klar, die Angst war dann auf einmal präsent.
Ach, dann, und dann hast du es an dem Punkt auch ein bisschen bereut, dass du es öffentlich gemacht hast? Oder?
Nee, aber es hat auf jeden Fall geholfen, dass ich nicht meine rosarote Brille die ganze Zeit aufhabe. Alles wird gut, weil du meinst, ob ich von Anfang an das Vertrauen hatte. Klar, in meiner Naivität ja, aber ich dachte so, warum ich?
Aber es ist die Frage, ne, was besser ist. Jetzt einen realistischen Blick oder einfach die rosarote Brille? Ich weiß es nicht, ist vielleicht auch individuell. So, aber ich stelle es mir schwierig vor. So auf der einen Seite das Beste zu hoffen und so und dann aber irgendwie so mit der Realität von anderen Leuten konfrontiert zu werden.
Ja, und das ist, muss ich sagen, sag mal, vor 5 Jahren, wo ich sich an mich rangelassen habe, wo ich nie Kontakt hatte mit anderen Krebsfrauen, da war das immer fernab, dass immer noch tagtäglich Frauen daran sterben und es immer noch nicht sicher ist, ob ich das überlebe oder nicht.
Mhm.
Aber ich habe halt gemerkt, Deswegen wieder das positive Mindset. Die Angst ist da. Ich weiß, dass es passieren kann. Aber es bringt mir in der Therapie gerade nichts und es bringt dem ungeborenen Baby nichts, wenn ich diese Gedanken tagtäglich zulasse. Die ganze Zeit diese Ängste, okay, ja, es ist eine lebensbedrohliche Krankheit, ja, ich werde daran vielleicht sterben oder vielleicht auch nicht. Mhm. Und wie wäre jetzt mein Leben, wenn ich diese Therapie gemacht hätte und immer diese Angst zulasse? Mhm. Es hätte dann, also ich kann das Schicksal ja nicht beeinflussen, ich kann es ja nicht beeinflussen, ob ich daran sterbe oder nicht. Aber was ich beeinflussen kann, ist diese Zeit, die ich jetzt noch habe, zu nutzen, zu leben, zu lieben, zu genießen.
Ja. Also jetzt, weil wenn man sich auch die ganze Zeit in so negativen Gedankenspiralen wiederholt, irgendwann wiederholt sich das ja dann auch ja. nur noch. Und das zieht einen so in ein Loch, dass man, also dass manche Leute dann da auch gar nicht mehr rausfinden, so richtig, ne? Also, dass man mal auch dann Angst hat oder mal negative Gedanken hat, ist ja total natürlich, aber es kann halt ganz schnell sowas wie so ein in so ein Loch fallen
ja. ne, sein. Oder eine Depression. Ja, und das genau. sind ja ganz oft bei Frauen oder nicht bei Frauen, generell bei Krebspatienten, dass diese, das nennt sich dann Fatigue, dass man nach so einer Behandlung halt immer diese Depression hat, diese Müdigkeit, mhm. diese Antriebslosigkeit, was ja auch normal ist durch ja, diese ja. ganzen Medikamente. Aber was, ich denke immer so, wenn ich diese Gedanken zulasse, das macht alles was mit diesem kleinen Wesen in mir. Mhm. Und ich wollte halt, jetzt war ich halt nicht nur noch für mein Leben verantwortlich, sondern für beide
Stimmt,
Leben.
Weil man sagt ja, dass die Babys im Bauch auch die Gefühle der Mutter extrem spüren oder wenn ja. die Mutter extrem viel Stress hat, dass sich das ja auch überträgt und so, ne?
Also ja. im Krankenhaus hat man mir halt auch psychologische Betreuung an die Hand gelegt. Mhm. Und sie hat gemeint, okay, sie würde am liebsten direkt mit mir anfangen. Sie hat gemeint, ich kann das nicht mit mir vereinbaren, das mit dir in dieser während der Schwangerschaft zu machen. Weil das heißt auch, die psycho-onkologische Betreuung, man wirbelt auch Themen von der Vergangenheit auf. Mhm. Und sie hat gesagt, das ist nicht gut für das ungeborene Kind.
Ja.
Und ich gesagt so, okay, dann machen wir alles danach. Und dann war das auch für mich gegessen. Mhm. Angst brauchte ich nicht. Ich will immer noch leben, ich will immer noch kämpfen, ich habe eine gesunde Tochter
ja.
und sie gibt mir ganz viel Kraft, sie hat mir während der Schwangerschaft Kraft gegeben, sie ist jetzt da, sie lächelt mich jeden Tag an, sie ist voller Lebensfreude, dieses kleine Wesen. Aktuell bin ich krebsfrei, also man hat nichts gefunden, ich konnte die Untersuchung ja dann machen, als die Kleine auf der Welt war, so Knochen, Organe und so.
Ach, du konntest die Untersuchung ja dann erst machen, als ja. sie da war. Mhm.
Genau.
Das heißt, man hätte sonst hättest du vielleicht vorher schon eine Gewissheit haben können, aber so hast genau. du einfach, das musst du die Geduld dann haben.
Mhm. Also klar, stelle ich mir manchmal so vor, okay, vielleicht hat die Chemotherapie ja die Metastasen. Also ich hatte 23 Metastasen im Lymphknoten. Mhm. Also 23 Lymphknotenmetastasen, also wurden mir letztes Jahr Anfang Mai, also jetzt vor einem Jahr, rausoperiert. Also ich habe mich auch dafür entschieden, direkt die OP zu machen, weil für mich auch vom Mindset her, der Krebs muss erstmal raus und dann kann die Therapie kommen.
Die hast du ja schwanger gemacht, die OP, ne?
Genau. Mhm.
Und dann auch mit Narkose und so, das...
Mhm.
Ja. ja, aber das scheint ja mittlerweile wahrscheinlich relativ einfach zu gehen, oder wie ist das, wenn man schwanger ist?
Es gibt andere Medikamente. Also die Kleine war erst 13 Wochen. Also man hat gesagt, es wäre okay, weil dann sind die Organe schon ausgebildet. Das war halt schon mal gut. Aber ich habe dann zum Beispiel nur Paracetamol bekommen. Ach, das waren krasse Schmerzen im Krankenhaus. Das hätte ich jetzt nicht so gedacht krass, nach der OP. Ja.
Wie lange hat die gedauert, die OP? Also nur so ungefähr, war das jetzt ja. was Größeres oder eher was Kleineres?
Das war schon, ich denke, 2-3 Stunden.
Also ist schon länger dann, ja.
Genau, also
ja.
ich habe mir die komplette Brust entfernen lassen und dann wurde...
Ach, das wurde dann... Ach, okay.
Also ich hatte jetzt Silikon und die Haut, also ich ja. hatte komplett die Haut entfernen lassen ja. und dann wurde einmal hier alles so ausgemerzt. Also
ja, okay, das ist ja schon groß dann, okay.
Ja, ja, es war auf jeden Fall ein großes Wundgebiet, sagen wir mal so. Mm. Und ich habe dann Opium bekommen, habe dann auch im Krankenhaus, die haben dann halt falsch berechnet, weil mein Gewicht und so, ich habe dann zu viel bekommen, habe natürlich dann auch so ein paar Hallos gehabt, habe dann Zombies in meinem Zimmer gesehen oh Gott. Und habe dann die ganze Station wachgeschrien. Die haben sich dann natürlich auch entschuldigt, aber irgendwie waren die Schmerzen so unerträglich. Man muss sich ja bewegen. Und normalerweise im Krankenhaus wirst du immer so eingestellt, dass man sich halt frei bewegen kann. Mhm. Und es ging nicht, ich kam nicht alleine aus dem Bett raus, weil es so schmerzhaft war. Ja.
Krass.
Aber das ist ja ein anderes Thema.
Ja.
Also Narkose hat die Kleine gut überstanden. Das Antibiotikum hat sie gut überstanden. Die Chemotherapie, es hat, Und die kam auch mit Haaren auf die Welt. Weil ich immer dachte so, eigentlich wenn die Chemo, also ich weiß ja, man weiß ja auch nicht, wie viel die Plazenta halt schützt. Mhm. Und ich meine, ich hatte ja gar keine Haare. Als
du hattest dir nämlich, hattest du das jetzt gar nicht mehr mit der Haube dann gemacht, weil ich hatte ja bei Instagram auch gesehen, dass, wie dein Mann dir die Glatze rasiert hat und so, ne?
Ja, also mir wurde das wieder angeboten, aber so eine Kühlhaube ist so schmerzvoll. Also wie nimmt man einen Kühlakku und haltet es euch ja nicht Stirn.
Oh,
und das für eine bis anderthalb oder zwei Stunden. Also es sind heftige, so wie Migränestöße, es ist, war danach halt immer auch extrem übel und ich habe gedacht, so in der Schwangerschaft ist dann schon übel. Und dann weiß man ja auch nicht, was macht das mit dem Kind, wenn du dir selber halt dann zusätzlich das noch antust. Und dann war mir die Eitelkeit einfach so pieps egal. Also deswegen habe ich ja auch meinen Körper zerstümmeln lassen, waren die Haare egal, mir war es egal, ob ich jetzt eine Brust habe oder nicht, weil ich wollte leben und ich wollte, dass das Kind gesund ist.
Ja, das völlig verständlich. In solchen Momenten merkt man dann manchmal erst, was so andere Leute, was die jeden Tag vielleicht so als Thema begleitet, sowas wie Aussehen oder ich weiß nicht was, Brustvergrößerung oder so. Dass das, wenn es wirklich um die wichtigsten Dinge im Leben geht, ist sowas vollkommen egal, ne?
Total, und das war mir vorher halt nicht bewusst.
Ja.
Und deswegen muss ich sagen, war ich dann auch irgendwie im Nachhinein dann, es klingt total bescheuert, trotzdem dankbar, dass diese Krankheit erneut wiedergekommen ist, mir nochmal diese Sichtweise zu
zeigen. Bist du da wirklich, also kannst du wirklich von vollem Herzen sagen, du bist dafür dankbar? Das finde ich krass, weil das ist immer so leicht dahergesagt.
Also und, für manches davon, ne?
Ja, für manches, also ich bin... Bei der allerersten Erkrankung habe ich gedacht, so, boah, gib mir eine Lungenentzündung, wo ich so das Gefühl habe, es geht dem Ende zu und ich ändere meine Sichtweise oder ich bin mehr achtsam zu mir selber. Aber das klingt wirklich bescheuert mit, ich bin nochmal dankbar.
Das klingt eigentlich, würde man sagen, Respekt halt, so das, glaube ich, meinst du.
Also genau, voll. Es klingt gar nicht bescheuert so, aber ich hatte halt überlegt, ob ich diese Frage stellen soll und dann habe ich aber gedacht, so, nee, das ist ja, also, ist ein bisschen zu krass, so. Also ich wollte halt irgendwie so fragen, keine Ahnung, was siehst du Gutes da drin oder was, gut, die Frage wäre ja...
Aber es ist ja oft so, also, dass Menschen, die schwere Sachen durchgemacht haben, hinterher sagen, für gewisse Dinge war es auch gut.
Genau,
so,
aber ne? es ist immer leichter gesagt bei Dingen, die dann im Prinzip dann auch abgeschlossen sind und reversibel sind, wo man sagt, okay, es war scheiße, aber jetzt ist es vorbei. So, und bei dir, du hast ja schon, es hat ja eine Auswirkung. So, und deswegen ist es halt...
Aber ich finde es auch super stark.
Super,
das so ist ja eigentlich Sichtweise. Auch, genau. Und Dankbarkeit selbst in sowas noch zu finden, es ist ja so stark von dir.
Oder glaubst du, dass es vielleicht, das ist jetzt sehr spirituell oder eso angehaucht, aber so, dass es zu deiner Lebensaufgabe gehört, über dieses Thema irgendwie jetzt zu sprechen öffentlich und dass du deswegen vielleicht auch diese Krankheit bekommen hast?
Das habe ich auch gedacht. Das war... Also wirklich, dass es dann vielleicht mein Weg ist. Oder dass die Krankheit gesagt hat, ey, du hast mich komplett ignoriert beim ersten Mal. Mhm. Aber ich existiere und ich bin da. Hallo, werd dir dessen bewusst und bekämpfe mich richtig so und verdränge mich nicht. Mhm. Und ja, aber das zweite Mal habe ich echt gedacht, vielleicht ist meine Aufgabe, das zu nutzen und anderen Menschen Kraft und Mut zu schenken oder Zuversicht, dass diese Therapie durchzustehen, weil, ja, ich kann es nochmal sagen, ich hatte bereits die Erfahrung, das schon mal durchgestanden zu haben, die Therapie. Und es ist am Anfang total verängstigend, weil dieses Wort Chemotherapie ist, glaube ich, medizintechnisch gesehen so das Heftigste, was du einem menschlichen Körper antun kannst. Und viele haben so viel Angst davor oder Haare zu verlieren. Frauen, erstens verlierst du Weiblichkeit durch deine Brüste oder... Also zumindest bei meinem Krebs. Dann verlierst du Weiblichkeit, deine Haare werden genommen. Und viele Frauen definieren sich halt mit ihrem Äußeren, mit ihrer Weiblichkeit. Und die wird durch diese Antihormone noch, weiß ich, wo du in den Wechseljahren bist, mir wurde alles an Weiblichkeit genommen. Mhm. Aber ich wusste trotzdem, das Leben geht dann irgendwann weiter. Die Therapie ist hart, die ist aber irgendwann abgeschlossen. Die Haare kommen wieder. Mhm. Und du hast einen anderen, also man hat dann vielleicht auch keine Periode mehr. Geil, du musst dich nicht mehr über Periodenschmerzen aufregen. Also man kann halt überall irgendwo das Positive
und ich
sehen.
Ja,
und man lebt so.
Du hast ja auch dieses eine Bild auf Instagram, wo man sieht, dass dir die eine Brust abgenommen wurde, wo du auch keine Haare hast. Und das ist so ein wunderschönes Bild. Weißt du, und ich bin nicht die Erste, die das sagt. Das weiß ich. Weil es einfach, und da sieht man mal wieder, dass, also was du einfach auch für eine Ausstrahlung hast und dass darin so viel Schönheit steckt. Und du bist natürlich ein wunderschöner Mensch, auch äußerlich, weißt du. Aber das, ich finde, daran sieht man mal wieder, dass du Schönheit nicht, und auch die äußerliche Schönheit kannst du nicht daran abmachen, wie, ob jemand große Brüste hat, zwei Brüste oder vielleicht nur eine. Weißt, das hat damit nichts zu tun. Weil du bist einfach so schön, so mit all dem von innen und von außen auch. Und das meine ich wirklich total ernst, so, ne? Und das finde ich auch so, ich finde, das kommt bei dir eben auch so krass rüber und deswegen bist du auch so inspirierend auf so vielen Ebenen halt.
Dankeschön.
Ja, voll gerne, danke dir.
Ja.
Jetzt habe ich aber ein bisschen den Faden verloren. Du hast ja auch, also die meisten wissen jetzt vielleicht auch gar nicht, du hattest ja vorher auch so lange blonde Haare, so kenne ich dich ja immer noch, ne, von früher so. Also, weil man könnte ja denken, ja, vielleicht hattest du auch immer diese Frisur wie jetzt oder so, was ist ja auch quasi anders, als man dich halt auch vorher so kannte, ne?
Genau.
Für Leute, die das jetzt vielleicht nicht wissen und denken, ja, jetzt hast du wieder die alte Frisur wie vorher. Nee, hast du ja auch noch nicht so. Oder vielleicht willst du die auch gar nicht mehr haben und so, ne?
Nee, das sind halt jetzt verschiedene Stationen, aber ich habe gedacht so, als wir uns die Haare rasiert haben, also das ist dann auch, also ich habe immer versucht, halt die positiven Dinge daran zu sehen. Dann dachte ich mir so, geil, dann hat man als Frau schon mal die Möglichkeit, irgendwie einfach mal eine Klatze zu tragen.
Ey, manchmal denkt man, voll oft bei anderen so, das sieht cool aus, ja, ne? Aber dass man es selber wirklich macht.
Eben, ne? Und so, okay, jetzt habe ich die Möglichkeit, einfach mal eine Klatze zu tragen. Aber nicht, weil ich mutig genug bin, so, weil ich eben meine Haare jetzt verliere, so. Oder eine Kurzhaarfrisur, ja. Oder also ich habe dann immer versucht, so dann, ja, das Beste mit auf den Weg zu nehmen. Und mein Mann hat sich dann auch mit direkt die Haare abrasiert. Das fand ich auch total schön. Ja, also. Ach, ja, mit diesem Dankbar, es ist echt im Nachhinein schon ein bisschen hart, was ich da gesagt habe.
Nee, gar nicht. Du brauchst dich ja nicht. Also nee, es ist ja eher gut. Also,
wie gesagt, ich finde es total schön.
Du brauchst dich auf keinen Fall dafür entschuldigen. Oder?
Dass man Dankbarkeit, also, ich glaube, du denkst vielleicht jetzt an Menschen, die damit nicht so umgehen können, aber ich finde es total schön eben, dass man irgendwo auch in schweren Lebenssituationen so immer noch Dinge findet, für die man dankbar sein kann.
Ja, dass du es schaffst, das Positive zu sehen. Selbst wenn das Glas jetzt, keine Ahnung, 90% voll ist, dann wirklich sich an den 10% irgendwie zu erfreuen.
Du meinst, und, das Glas ist 90% leer? Meinst du?
Also habe ich
voll gesagt.
Dann habe ich es falsch gesagt.
Also ja, man würde denken, alles ist total negativ und nur so ein bisschen, und dass du diesen positiven Bereich, der eigentlich relativ klein ist, so meintest du, ne?
Ja,
dass du das trotzdem schaffst, den zu sehen. So.
Ja. Weil es ist ja genau das Gegenteil von unserer Gesellschaft. Da ist das Glas ja meistens zu 90% voll. Und aber du regst dich halt über die 10% auf, die du nicht hast, die aber eigentlich total irrelevant sind. So, und,
ja, das stimmt. Aber vieles ist auf einmal irrelevant.
Genau, klar.
Und das ist irgendwie so schön, das zu erkennen, wie irrelevant es ist, wie man aussieht.
Mhm. Ja.
Und das alles zu erkennen und dann halt wirklich mit sich selber Frieden zu schließen oder selber an sich zu arbeiten, das war einfach eine, oder ist immer noch, naja, eine wundervolle Erfahrung. Mhm. Und die habe ich ja jetzt immer noch.
Ja.
So, also Tag für Tag.
Und das ist eben so schön, dass du die auch teilst. So.
Ja.
Ja.
Und ja, mit dieser Dankbarkeit, diese Erkrankung ist halt nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Und irgendwann, letztes Jahr, gab es dann auch mal so eine Kampagne auf Instagram, wo ich auch schon, sag mal, 2017 meiner ersten Erkrankung schlecht damit umgehen konnte. Ich war mal auf so einem Kongress mit Frauen mit Brustkrebs und alle so, oh, wir sind so dankbar, es hat unser Leben geändert, ich bin jetzt so aber achtsam, ich habe meinen alten Beruf aufgegeben. Alle so, boah, das war unsere Chance, jetzt einfach mal auf alles zu scheißen und das Leben umzukrempeln, weil ich habe ja diese Krankheit. Mhm. Von so Altlasten, vom Job, weil man ist ja immer irgendwo in seinem Hamsterrad.
Ja.
Voll. Und bei mir war das aber bei der ersten Erkrankung komplett das Gegenteil. Aha. Weil ich bin dann zurück in dieses, ich möchte eine Festanstellung. Ich bin in dieses Hamsterrad reingerannt, was ich vorher gar nicht hatte.
Genau, interessant, weil du warst ja vorher gar nicht da drin.
Nee, war ich ja. Null. Und dann denke ich immer so, was labern die alle, dass sie dankbar sind. Ja. Ich fand mein Leben vorher viel geiler. Mhm. Viel freier, viel ja, angstfreier oder leichter. Diese Leichtigkeit ist mir bei der ersten Erkrankung komplett flöten gegangen. Und jetzt ist sie wieder da. Was total bescheuert ist, dass sie jetzt auf einmal wiederkommt durch diese Krankheit, wo ich mich frage, habe ich denn durch meine erste Erkrankung nichts gelernt? Warum bin ich in den Job gerannt? Warum habe ich denn nicht einfach
naja,
einen
Bulli genommen also,
und bin durch die Welt gereist oder
aber,
so?
Ja, aber es ist ja trotzdem total verständlich, so, ja. Dass du in so einer Situation mehr Sicherheit haben möchtest oder so. Also ich glaube auch da solltest du dich nicht dafür verurteilen irgendwie, ja. Sondern es ist halt der normale Weg. Du bist dann diesen Weg gegangen und das hatte seine Berechtigung und dann hat dir jetzt das Universum gezeigt, wenn man so sehen will, okay, diesen Aspekt kannst du auch noch sehen. So könnte man es sehen jetzt. Aber es ist natürlich auch leicht gesagt für mich als Außenstehender. So. Aber,
na, aber ja. ich mag deine Sichtweise.
Dankeschön. Also ich mag auch deine Sichtweise.
Ich bin da so voll mit dabei. Und ja, aber jetzt habe ich ja durch letztes Jahr halt auch viele Gegenbeispiele lernen müssen mit Frauen. Also eine von meiner Chemotherapie ist auch im Januar gestorben, dann die Eli, mit der ich halt sehr verbunden war und wir halt echt auch viel Kontakt hatten. Und dann denke ich halt wiederum, wenn ich an diese Frauen dann zurückdenke, oh, ich bin so dankbar, dass ich Brustkrebs hatte, wo ich dann denke so, Leute sterben tagtäglich, wie kannst du sowas öffentlich sagen, dass du dankbar bist? Und wenn eine andere Frau schon überall Metastasen hat und die Ärzte sagen, okay, wir können dich nur noch palliativ behandeln, und dann laufen da die alle rum so, boah, ich bin so dankbar. Das hat mich so wütend gemacht, weil man muss, also man kann vielleicht für sich dankbar sein, dass man jetzt auf einmal den Mut hat, mal Nein zu sagen. Mhm. Und in unserer Gesellschaft ist es halt, also zumindest ist es in meinem Leben so, dass ich mich immer gestresst fühle. Ich will immer allen Erwartungen gerecht werden. Ich will gut im Job sein. Ich will das und das und das. Ich will immer pünktlich sein. Ich habe mich immer nur gestresst. Und jetzt denke ich so, nee, tut mir nicht gut.
Und wofür, ne?
Und jetzt habe ich einen Grund dafür.
Ja.
Ich kann ja sagen, so Leute, ich hatte Krebs, ich lasse mich nicht mehr stressen. Mhm. Aber hätte ich diesen Grund wirklich gebraucht, um mich selbst zu entzerren, frage ich mich dann immer, hätte es das gebraucht?
Kriegt man es nicht auch so hin, ne?
Also, hätte man es vorher nicht auch, und dann kommt wieder diese Dankbarkeit und dann denkst du, geil, ich habe jetzt eine Ausrede, mein Leben zu ändern.
Mhm. Ja.
Mich zu rechtfertigen. Also ganz, also in meiner Familie waren auch, ja klar, Menschen, die mir sehr nahe stehen, die gesagt haben, Katrin, wir haben Angst um dich, brich bitte die Schwangerschaft ab.
Ach ja.
Wie geht man damit um? Die denn meine Entscheidung nicht akzeptiert haben.
Ich glaube, du musst nur, also was heißt nur, der Weg ist halt zu dir selber zu stehen.
Ja, und du hast ja, glaube ich, einen mega Zugang zu deiner Intuition, so hört sich das ja an und du hast einfach auf dein Herz gehört und Menschen im Außen, die können dir Ratschläge geben oder die können dich unterstützen, aber am Ende bist du immer selber die Person, die den Weg geht und die Entscheidung trifft halt, ne? Und jetzt sieht man ja, dass du das Richtige gemacht hast und wahrscheinlich sagen jetzt alle so, Gott sei Dank hat sie nicht auf uns gehört.
Ja, aber ist ja klar, die Leute haben Angst um dich.
Ja, ja, klar.
Es ist ja auch okay, das kann man ja auch niemandem verübeln. Die machen das ja auch nicht aus einer bösen Absicht oder sonst was,
genau.
Sondern es ist aus einer eigenen Angst, die sie dann auf dich eventuell projizieren. Mhm. Und aber du musst selber wissen, welchen Weg willst du gehen oder wie spürst du das, wie es wahrscheinlich am besten für dich ist. Also ich glaube, insofern hast du alles richtig gemacht.
Aber, ja, also wie, das hast du da eben wahrscheinlich schon erzählt, aber Moment, die Schwangerschaft abzubrechen, das hätte ja wegen diesen Schwangerschaftshormonen, hätte das deine Heilung ja erleichtert, deswegen war das, ne?
Genau, also dass man halt vielleicht eventuell nicht auf alles verzichten muss, ich direkt die Klarheit hätte mit den Tests, ob ich schon irgendwo gestreut ist, dass man vielleicht eine heftigere Chemotherapie dann punktuell machen können, weil so hatte ich erstmal diese Standard-Chemotherapie mehr oder weniger.
Und wie ist das denn, also Schwangerschaftsabbruch kann man ja eh nur bis zu einem gewissen Punkt machen. Mhm. Das heißt, dann wird es ja auch wahrscheinlich genug Frauen geben, die auch gar nicht mehr die Möglichkeit haben, an so einem Punkt, wo sie erfahren, dass sie Krebs haben, dass sie die Schwangerschaft abbrechen könnten, ne?
Doch, das kann man in dem
Fall. Das kann man in dem Fall, gibt es dann so eine Sonderregelung.
Ja. Mhm. Und da kenne ich auch wieder einen Fall, die das gemacht hat.
Ah ja.
Aus Angst einfach, dass, ja, dass sie das, nein, also ich habe ja jetzt auch wieder auf dem Instagram, hat mir auch einer geschrieben, die gesagt hat so, boah, ich bin gerade auf dein Profil gestolpert und bin gerade total geschockt, weil sie war im 5. Monat schwanger und die Ärzte haben mir empfohlen, das abzutreiben. Oh. Und dann musst du das schon richtig gebären.
Ja, ja, krass.
Und das ist einfach, also mir das vorzustellen, was sie halt durchgemacht hat, weil es ist möglich, es gibt Studien darüber, es gibt bereits gesunde Kinder immer noch, auch nach 14 Jahren. Also das macht man schon ein bisschen länger, dass man das während der Schwangerschaft macht, Chemotherapie.
Ja. Und seit wann bist du jetzt krebsfrei?
Also ich denke offiziell würde ich jetzt, also sag mal, würde ich sagen, nach den Untersuchungen Dezember.
Mhm.
Und jetzt hatte ich, genau, und jetzt hatte ich vor 2 Wochen nochmal eine Nachsorge, ein CT, wo man auch nochmal gesehen hat, es ist nicht weiter gestreut, also wo man jetzt auch wieder so 3 Striche machen kann, weil normalerweise nach der Bestrahlung, wenn dann alles sich beruhigt hat, sieht man, ob was ist im Gewebe, dann würde es wieder ausbrüten.
Mhm.
Vielleicht ist es mikroskopisch noch nicht sichtbar, also ich weiß es nicht.
Aber Bestrahlung hast du danach auch gemacht?
Genau.
Also das ist Standard? Das auch,
also oft. Genau, okay. Bestrahlung macht so die, sagen wir, Chemotherapie macht aktive Krebszellen. Wenn die sich quasi teilen, geht die rein und zerstört es.
Mhm.
Zerstört die bösen Zellen und eine Bestrahlung zerstört quasi die schlafenden Zellen.
Jetzt machst du diese Psychotherapie auch oder mit dieser Psychologin? Oder?
Ach nee, habe ich noch nicht angefangen. Ich hatte aber eine 2018 nach der Chemotherapie. Das ist ja auch interessant, weil ich habe ja alles so verdrängt. Und dann habe ich die Therapie beendet und auf einmal wurde ich in die Wechseljahre geschossen, wo man auch schon sagt, so ja, da kommen so Depressionen und bla bla, diese typischen Wechseljahre-Beschwerden mit Hitzewellen, ein Pipapo. Und dann kam echt so ein krasses Loch, wie so Depression. Und damals hatte ich psychologische Betreuung über ein halbes Jahr, da haben wir so Traumata-Bearbeitung gemacht, weil dann habe ich das erstmal verstanden, wie der Körper oder so eine Diagnose auch funktioniert. Weil alles ist irgendwo so ein Schutzschild. Also bei mir war dieses Traumata, okay, du kannst jetzt sterben, ist wie so eine Bubble um mich herum, um mich selber zu beschützen, um diese Therapie zu überstehen, dass diese Gedanken nicht mehr aufkommen. Aber dann war die Therapie zu Ende.
Ah ja.
Und, ich habe immer gedacht so, wann passiert das denn jetzt? Wann kommt das denn? Wann passiert es? Und es ist noch nicht eingetreten bei der Erkrankung.
Ja,
weil du jetzt ja hingeguckt hast, glaube ich.
Ja,
ich glaube, genau. Es geht immer darum, hinzugucken. Also viele Sachen lösen sich auf in dem Moment, wo der Scheinwerfer drauf geht und man sich so auch so ehrlich zu sich selber ist, glaube ich.
Ja, stimmt. Mensch, Chris.
Ja, ich bin auch Hobbypsychologe.
Ja, ich bin total beeindruckt.
Ja, sicher, hätte man gar nicht so gedacht, ne?
Ja, aber ich denke,
der
so
kann nur Peniswitze, aber der kann auch Psychologe, ja. Nee, ich interessiere mich auch sehr dafür und deswegen, ja, genau.
Ja, cool.
Ach, ja, gut, dass wir dich dabei haben, weil ich hatte Katrin ja auch angeboten, wir können auch den Podcast nur zu zweit machen. Chris muss nicht dabei sein, wenn du nicht willst, aber gut, dass sie gesagt hat, dass du dabei sein
willst. Ja, sehr gut. Hast du noch jetzt manchmal so Momente, wo du dich über Kleinigkeiten aufregst? Oder ist das völlig, völlig weg?
Zum Beispiel?
Ja, irgendwas.
Bahn kommt
also
zu spät.
Nein, das meine ich nicht. Nein, irgendwas, was jetzt objektiv betrachtet eine Kleinigkeit ist. Subjektiv kannst du ja immer relativ, also sagen wir mal so, in einem normalen Leben ohne diese Krebserkrankung hättest du dich darüber aufgeregt. Und jetzt kommt trotzdem diese Momente, dass du dich dann darüber aufregst und dann aber reflektierst und sagst, nee, komm, jetzt halt die Kirche mal im Dorf. Gemessen an dem, was ich schon durchgemacht habe, ist das Pillepalle.
So. Ach so, meinst du das?
Ja. Also, dass sich trotzdem der Alltag mit den Kleinigkeiten ein bisschen wieder einholt.
Mhm. Ja. Ja, der Alltag kommt gerade auch wieder zurück. Also ich werde jetzt nächsten Monat in Elternzeit gehen. Ich bin aktuell noch krankgeschrieben, weil ich mache noch so eine, aktuell nehme ich noch so eine Art Mini-Chemo in Tablettenform ein für 2 Monate. Und habe festgestellt, also im Januar habe ich die gestartet und die hat extreme Nebenwirkungen auf meinem Körper. Und zwar habe ich seit Januar extreme Durchfälle und die sind manchmal dann so heftig, wo ich dann, also das, weiß nicht, ob es jetzt so eine Kleinigkeit ist, aber das nervt mich so dermaßen, dann werde ich richtig...
Ja, das empfinde ich nicht als Kleinigkeit.
Vor allem, weil das ja also, immer noch in Verbindung ist, auch mit dem ist, was du durchgemacht hast. Nee.
Okay, weil das nervt mich extrem und
Aber ich glaube aus der Frage, also allein wie du die Frage beantwortest, kann ich schon ablesen, dass diese Kleinigkeiten, die ich meinte, dich auf jeden Fall nicht betreffen.
So. Nee, weil ich, alles, das sind wieder diese kleinen Nichtigkeiten.
Das ist wieder so, wie mit Schönheitsidealen
Wo du merkst, wie irrelevant so ein Blödsinn ist.
Genau.
Ja. Ich hatte jetzt noch nicht die Situation, also gut, ich war letztes Jahr 2 Stunden im ICE gefangen. Und habe halt gemerkt, das ist jetzt neu, dass ich so Art Panikattacken habe oder so klaustrophobische. Ich weiß nicht, woher das kommt. Wahrscheinlich muss ich das irgendwann mal aufarbeiten. Weil ich war, da war ich noch schwanger. Das war am Ende der Chemotherapie. Und da war im Bahnhof ist ein Vogel in die Leitung oben reingeflogen. Und das heißt, wir waren dann halt quasi in einen Elektrozug eingefangen. Und da muss halt Polizei kommen und blablabla. Also, da war halt komplett unter Strom. Und deswegen
wäre das auch gefährlich gewesen?
Also wenn du von außen angefasst hättest, wärst du gestorben. Und okay. Dann muss ja erstmal Feuerwehr kommen und Polizei. Und dann wurden wir halt quasi über eine Tür raus eskortiert, dass du das... Also klar, ein riesen, dieser Starkstromleitung ist halt wie explodiert durch den Vogel und dann auf den Zug gefallen.
Krass.
Okay. Auf den ICE. Okay. Und dann waren wir quasi da drin gefangen.
Krass.
Und da muss ich sagen... dann hat es mir halt wirklich, ich habe halt gemerkt, die Panikattacke kommt. Das ist jetzt was ich vorher noch nicht so kannte. Aber jetzt, also seit der ersten Krebserkrankung hatte ich die Panikattacken. Und habe mich auch gut runtergekriegt durch Atmen oder mich zu beruhigen. Aber allein zu wissen, ich bin jetzt gefangen, der Strom war ausgefallen, die Toiletten waren geschlossen, es gab kein Bordbistro, whatever. Und du wusstest halt nicht, wie lange das dauert. Oder ich hatte letztens so eine Situation, war ich am... bei uns im Schlafzimmer, wir haben das Kinderbett halt am unserem Bett, direkt da so am Fenster und ich habe die Kleine gute Nacht gesagt, es war schon dunkel und mein Mann kam von hinten. Und nur, dass ich da auf einmal keinen Fluchtweg hatte, kam so was Beengendes hoch, wo ich dachte so, ich muss hier raus und habe auf einmal um mich geschlagen. Ich habe ihn so weggeprügelt, weil das war so... renn oder stirb. So wahrscheinlich so ein Urinstinkte. Und die finde ich scheiße. Mhm. Und die habe ich jetzt halt. Aber das ist, glaube ich, kommt aus dem Unterbewusstsein, dass ich so Menschenmengen oder Räume, wo ich keinen Ausgang sehe, so Toiletten ohne Fenster oder irgendwas, wenn so was Beengendes ist, ich auf einmal so, dass da in mir was passiert, was ich nicht mag. Dass ich mich da flüchten möchte, dass ich irgendwie atmen muss.
Ja, kann ich voll nachvollziehen.
Ja.
Also.
Aber sowas ist ja auch quasi, was du auch nicht meintest, ne? Du meintest
nicht.
Nein, er meinte sich einfach so eigentlich
Pillepalle.
In so Pillepalle ärgern, reinsteigern. Wie,
den man relativiert, jetzt nicht Pillepalle, die Bahn kommt zu spät, aber schon Dinge, wo man, wenn man nüchtern drüber nachdenkt, so wie wichtig ist das für mein Leben? Nein,
genau.
das ist es nicht.
Aber so. Genau, und das ist aber eben dieses ganze Positive, was du ja auch immer, diese Lebensfreude und ich glaube, das sind tatsächlich generell Leute, die sich über so Pillepalle auch sehr irgendwie ärgern oder so, sind Leute, die schon irgendwie eine ganz andere Grundeinstellung im Leben haben. Ich glaube, das hattest du auch vor der Erkrankung nämlich
nicht.
Ja, stimmt.
Das hatte gar nichts
mit der Erkrankung
zu tun. Du warst wahrscheinlich immer schon sehr reflektiert.
Ja,
ne?
Und positiv auch. Also und diese Lebensfreude, ne? Das
und die wurde mir ein bisschen durch die erste Erkrankung genommen, weil ich mich auch so versteckt habe. Aber die ist jetzt wiedergekommen.
Genau. Und das ist was du quasi... wo du das mit der Krankheit noch gar kein Thema war, schon hattest. So.
Ja. Und deswegen, also mehr als andere.
Ja,
genau. Noch nicht so extrem wie jetzt.
Ja,
ich finde es halt trotzdem auch interessant, unser Kind war nicht gemeldet, wir hatten so ein bisschen Probleme mit dem Amt Das Standesamt hat einen Fehler gemacht und beim Einwohnermeldeamt ist unser Kind nicht gemeldet, das wusste man halt nicht. Und haben wir jetzt erst rausgefunden, weil ich kein Kindergeld bekommen habe, weil ich so eine komische Steuer-ID nicht hatte. Whatever. Jetzt kam dieser Antrag endlich und ich war mega happy. Es ist ja halt ein wichtiges Dokument, ne, dass mein Kind gemeldet ist, wir Kindergeld bekommen, whatever. Wir saßen so am Frühstückstisch, ich hole den Brief raus und mein Mann klassisch haut die Kaffeetasse um. Über dieses Dokument. Ah. Ich glaube, mein früheres Ich wäre ausgerastet, hätte ihn beschimpft, wie dumm bist du eigentlich? Mhm. So, ne, das habe ich ganz oft gemacht, dass ich ihn oft immer so für, so wie ihr manchmal so rumgappelt, du bist so dumm oder keine Ahnung, dass ich ihn oft dann manchmal so klein gemacht habe. So, ich weiß
aber
nicht.
Auch eher so ein bisschen mit so ein bisschen
mit so einem Lächeln,
Augenzwinkern,
aber manchmal auch so ein bisschen, weiß nicht, böse halt. Mhm. So, dass ich immer dachte, so, ich bin was Besseres. Ich weiß es nicht was Besseres, aber wie dumm kannst du eigentlich sein? Mhm. Und dann passiert das und an unserer Hochzeit ist es auch schon passiert, wir haben die Hochzeitsdokumente vom Standesamt im Auto gehabt. Und wir sind so gefahren, ich wollte halt rausrennen, es war ein Windstoß, unsere kompletten Hochzeitsdokumente sind überall auf der Autobahn verteilt, und alle Autos fahren da so drüber.
Oh Gott.
Ich voll am Ausrasten und habe den so komplett geschimpft, wo ich dachte, so bist du bescheuert. Unsere Hochzeitszertifikate, da siehst du halt die Autospuren, überall diese kleinen Steinchen.
Aber ist so eine geile Story jetzt.
Und jetzt habt ihr die wiederbekommen?
Ich habe die eingesammelt überall.
Krass.
Ich bin auch rumgerannt hier und habe die Autos da angehalten. Und
was?
So, und habe ihn dafür verantwortlich gemacht. Ja. Also total bescheuert. Und es passiert wieder was mit so einem wichtigen Dokument für mich und fange an zu lachen. Mhm. Und wir machen uns lustig und auf einmal merke ich, wie viel einfacher es ist, auch nicht immer dem Partner irgendwie Schuld zu geben und immer irgendwie einen Schuldigen zu suchen und keine Ahnung. Oder gestern Abend, dann habe ich so ein gesunder Ernährung Bio-Kekse gekauft, Dinkelkekse mit Zartbitterschokolade, weil ich jetzt einfach Bock drauf hatte. Mhm. Ich weiß, Zucker ist nicht gut bei Krebs, ich hatte Bock auf diese Kekse.
Ja, man darf sich ja auch mal was gönnen. Ne?
Ja, was macht mein Mann? Nimmt sich die Kekse, rubt die auf und die fallen überall auf den Boden. Und er wusste schon, jetzt fängt die gleich wieder an zu schreien. Und ich gucke den Anfang an zu lachen und das hat ihn dann auch total überrascht und hat dann halt mitgelacht. Und dann denke ich so, das Leben ist so viel einfacher, dann nicht zu sagen, ey, wie dumm bist du eigentlich? Was machst du hier mit meinen Keksen? Es liegen die überall auf dem Boden rum.
Ja, vor allem macht er so. Das ja auch nicht extra so.
Natürlich
wenn man
nicht.
So denken würde, hätten wir Marc schon dreimal gefeuert, ne?
Also, ja. Jetzt machst du hier den Diss, ne? Aber ich finde das so schön, was gerade halt alles so passiert.
Ja,
wenn man irgendwie
viel mehr Leichtigkeit eben dann auch.
Wenn man, jetzt kommt so generell, wenn man wieder. Sich selber und das Leben nicht zu ernst nimmt. So. Das
genau.
Ist halt, nur es ist halt immer einfach gesagt, wenn man wirklich weiß, okay, eigentlich geht es um Pillepalle. Klar, es triggert mich jetzt vielleicht, aber eigentlich ist es Pillepalle. Aber die Königsdisziplin ist halt, das zu sagen in einer Situation, wo es um wirklich was geht, so wie jetzt bei dir. So.
Ja.
Deswegen Respekt dafür, dass du das so kannst.
Voll.
Ja, danke.
Ja. Jetzt nehmen wir ja schon voll lange auf, deswegen wäre jetzt die Frage an dich, ob du noch irgendwas hast, wo du sagst, das würde ich halt voll gerne noch erzählen oder das würde ich gerne noch dazu sagen oder irgendwas, was du den Leuten mit auf den Weg geben möchtest oder hast du noch irgendwas
auf dem
Herzen? Oder
was du auch promoten willst, keine Ahnung.
Das sowieso, also ihre Instagram-Seite und so verlinken wir sowieso, aber wenn du noch irgendwas anderes hast.
Also ich würde auf jeden Fall mal sagen, dass mir in der Zeit, das öffentlich zu machen über Instagram, extrem geholfen hat, weil ich super viele liebe Menschen kennengelernt habe, ganz viel Support bekommen habe, ganz inspirierende Nachrichten, dass ich auch so bei meinen einzelnen Schritten, auch wenn ich eine Chemotherapie hatte, wie viele gesagt haben, wir denken an dich, wir schicken dir Energie und dass es so unglaublich mir geholfen hat und gut getan hat und dass da fremde Menschen, ich mich auf einmal so verbunden gefühlt habe, dass sie mir so liebe Nachrichten geschickt haben, weil das konnte ich am Anfang alles noch gar nicht so greifen und ich fand das sehr wertvoll. Und
ach, guck mal, voll schön, dann ist das so ein Austausch, weil ich habe ja eben gesagt, du inspirierst so viele Menschen damit und gibst so vielen Menschen Kraft und Mut und andersrum haben sie
das
dir das auch
genau
zurückgegeben.
So. Das war einfach, ja, und es ist so, und wenn ich allein unter meinen Posts einfach nochmal die Kommentare lese, das berührt mich, dass ich kriege da so oft Gänsehaut oder ja, Beine. Mhm. Ja, das wollte ich einfach nochmal sagen, dass ich da wirklich eine mega Community hatte und eine
voll
super
schön.
Stärkung und es auch einfach so vieles einfacher gemacht hat.
Ja, cool.
Genau.
Voll schön.
Finde ich, also ich habe das am Anfang gar nicht so wahrgenommen, weil wie du sagst, ich inspiriere Leute und denke ich mir so, warum, wieso, ich verstehe das gar nicht. Weil das erstmal anzunehmen, ist auch schwer, weil ich vorher mich selber halt auch nie so gesehen habe. Mhm. Aber andererseits ist es total schön, dass ich andere Leute inspirieren darf.
Voll.
Ja.
Das glaube ich. Das sind doch schöne Abschlussworte, oder? Hast du noch was?
Nee, ich habe nichts mehr.
Okay, cool. Dann voll schön, danke, dass du mit uns so lange gequatscht hast, weil so oft machst du das ja auch nicht, dass du jetzt wirklich mit anderen Leuten, also machst du bei deinem Account ja ganz viel, aber mich voll gefreut, dass du gesagt hast, ja, du hast Lust, das mit uns zu machen. Und,
vielen Dank.
Ja, danke euch. Mhm.
Und dann, guckt auf jeden Fall bei Katrin auf Instagram vorbei. Ich verlinke dich und bin total gespannt auf alles, was noch kommt und gucke auch immer rein bei dir.
Ach, ich gucke bei euch auch rein. Dankeschön.
Cool, dann können wir den Leuten draußen Tschüss sagen. Chris, sag mal Tschüss.
Tschüss, Leute da draußen.
Katrin auch.
Ciao.
Ciao.
Tschüss, Marc. Tschüss, Marc.
No. Sagst du auch noch Tschüss? Ja.
Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris Halb 12 und Joyce Ilk.